Hallo, liebe Movie Break-Freunde. Es geht weiter auf der Berlinale. Vorhin haben wir euch den ersten Podcast aufgenommen und jetzt bin ich hier schon bei meinem ersten Interview mit Andreas
Prochaska.
Prochaska. Ja, Österreich, Deutschland, sprachlich immer schwer. Was aber gut funktioniert, war dein Film, der jetzt auf der Berlinale lief und gestern Abend, ich war dabei, das Panorama eröffnen durfte. Es ist dein zweiter Berlinale-Film. Du hattest hier das finstere Tal.
Und ich hatte meinen allerersten Kinofilm, Die drei Posträuber, beim Kinderfilmfest 1999 hier.
Ah, das war vor meiner Zeit noch. Also darum erinnere ich mich nicht dran. Aber also schon Berlinale Veteran in gewisser Weise.
Ja, ich arbeite mich schon langsam nach vorne. Jetzt war zuerst das Kinderfilmfest, dann war es Berlinale Special Screening mit dem finsteren Tal, jetzt war im Panorama und schauen wir mal, wohin der nächste Film mich dann vielleicht führen wird.
Vielleicht gehst du denn in den Wettbewerb. Das ist ja the sky is the limit. Was mir sofort aufgefallen ist bei deinem Film, einmal ist es ein Genrefilm und obwohl jetzt auch A-List-Festivals Genrefilmen offen gegenüberstehen, es gab viele Jahre, an die ich mich erinnere, wo man das einfach nicht gesehen hat. Es gab keinen Horrorfilm auf der Berlinale, es gab keinen Horrorfilm in Cannes. Jetzt haben wir wieder mehr von diesen Filmen, auch in Locarno, in Sundance, in Cannes, auf all den großen Festivals und auch auf der Berlinale. Auch sehr gute Filme. Ich freue mich sehr, die hier zu sehen. Ist das für dich wichtig, auch dieses Genre-Kino, oder ist das einfach mit einem Randaspekt?
Also für mich ist Genre-Kino insofern wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass du mit dem Genre einfach das Publikum ganz anders erwischen und abholen kannst und während das Publikum hoffentlich spannend unterhalten wird, kannst du ganz viele Themen sozusagen unbewusst mittransportieren. Und also das sozusagen hoffentlich intelligente Unterhaltung im Sinne von spannender Unterhaltung mit Mehrwert.
Und diese Themen, die du da reinbringst, die sind auch sehr stark in deinem neuen Werk Welcome Home Baby verankert. Es geht, grob gesagt, um eine junge Frau, eine Sanitäterin, die in Berlin mit ihrem Partner lebt, aber durch ein Erbe eines Hauses zurückgerufen wird in das kleine österreichische Heimatdorf, in dem sie geboren ist, aber an das sie nur ganz, ganz wenige Erinnerungen hat, da sie schon als Kind dort weggegeben wurde. Und eigentlich möchte sie die ganze Sache nur recht schnell abwickeln, aber das klappt denn nicht so gut, denn die Vergangenheit schlägt recht buchstäblich die Klauen in diese Frau und will sie nicht mehr loslassen. Und den Schatten der Vergangenheit, der war ja auch in das finstere Tal ganz präsent, dass es da diese düstere Vergangenheit gab, über die keiner geredet hat. Es gab dieses, was niemand ansprechen wollte, das Gewalttätige, was unter der freundlichen, kameradschaftlichen Oberschicht, also gesellschaftlichen Schicht versteckt ist. Sind das so Themen, die dich dauerhaft beschäftigen?
Scheinbar. Also es ist irgendwie... Ich bin jetzt hier mehrfach gefragt worden im Rahmen der Präsentation dieses Films, ob es irgendwas gibt in Österreich, was sozusagen so eine Düsternis bei mir jetzt auslöst. Und ich sag dann immer scherzhaft, es muss ja einen Grund geben, warum Sigmund Freud irgendwie angefangen hat, in Österreich irgendwie seine Arbeiten zu machen. Dinge entstehen irgendwie. Es war jetzt keine bewusste Absicht, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt einen Film machen, der dieses Thema vor sich herträgt, aber es hat mich irgendwie dorthin geführt und gezogen und der ganze Prozess des Schreibens, also ich habe das ja allein begonnen und dann sind die Daniela Baumgärtel und der Konstantin Lieb dazu gekommen und der Film hat sozusagen, je länger wir daran gearbeitet haben, so eine ganz eigene Energie und Kraft entwickelt und die sich jetzt hoffentlich auch beim fertigen Film auf das Publikum überträgt.
Ein ganz wichtiger Aspekt da ist auch so diese Scheinfreundlichkeit. Diese junge Frau und ihr Partner kommen in einem Umfeld, wo sie scheinbar freundlich empfangen werden, aber die Leute haben keine guten Pläne für sie. Ist das auch was, also als ich das gesehen habe, habe ich mich automatisch gefragt, hast du sowas auch erlebt? Dieses, dass man in irgendein Dorf geht und alle sind sehr nett, aber man merkt genau, wenn man hier nur ein kleines bisschen gegen die Regeln verstößt, dann holen die Leute die Fackeln raus und der Lynchmob kommt. Und man hat das Gefühl, man ist nur in so einem ganz kleinen Rahmen geduldet.
Ich habe es zum Glück noch nicht erlebt, aber ein Gedanke war, in jedem Mafia-Film gibt es ja immer diese Frauen, die irgendwo im Hintergrund stehen und die Pasta kochen und die sich immer um alles kümmern. Und diese Tanten, die irgendwie einen scheinbar unterstützen, aber gleichzeitig irgendwie auffressen, waren einfach eine totale Inspiration. Und ich glaube, jeder kennt so jemanden, der irgendwie einen mit seiner Freundlichkeit übergriffig einsaugt.
Ja, das war für mich auch einer der wirksamsten Aspekte dieses Films. Diese Freundlichkeit, die dann aber in sowas Besitzergreifendes überschlägt. Und wir haben auch ein ganz zentrales Thema, nämlich diese, es gibt eine Schwangerschaft, die aber eigentlich nicht gewollt ist und dann auch zwangsweise beibehalten wird. Hat dich das auch beschäftigt, weil es natürlich in den Medien unheimlich präsent ist und es ist natürlich ein unheimlich politisches Thema, was ja auch gerade durch die Entwicklungen in den USA und die Wiederkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, denkt man ja automatisch an sowas, wenn man das Szenario sieht.
Ja, also so war das nicht intendiert. Also eine große Inspirationsquelle für den Film war The Father, zum Beispiel dieses Demenzdrama mit Anthony Hopkins. Und da geht es ganz stark darum, sozusagen seiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen zu können. Und wir haben das einfach irgendwie weitergetrieben. Also sie verliert sozusagen die Kontrolle über Zeit, Raum und letztlich auch über ihren Körper. Und diese, ich meine, ich würde jetzt gar nicht so viel über diese Schwangerschaft reden, weil ich so das Gefühl habe, kommt man ganz schnell in Spoilern rein. Aber was der Hauptfigur passiert, das ist sozusagen von ihr Besitz ergriffen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, auch durch das Leben, das in ihr entsteht, das sie eigentlich nicht will und das ihr aufgezwungen wird und wie sie damit umgeht, war natürlich ein total zentraler Teil der Geschichte. Aber was ich vermeiden möchte, jetzt irgendwie den Film sozusagen zu erklären und zu interpretieren, ich glaube, das Schöne an dem Film, wenn man ihn mag, und ich bin mir im Klaren darüber, dass der Film sehr polarisieren wird, weil er einfach keine eindeutigen Antworten liefert, ist ja das, dass man vieles aus der Geschichte herauslesen kann, was ich jetzt nicht sozusagen auch im Interview zweimal unterstreichen würde.
Der Film hat auch eine sehr starke optische Wirkung. Das ist auch gerade, weil Horrorfilm spielt ja Atmosphäre eine ganz große Rolle. Und das Interessante ist, dass es zwar erst so einen Bruch gibt, weil es in Berlin sehr kalt und düster und grau und Nacht ist, und dann ist es da hell, aber obwohl wir dieses hellere, landschaftlich eigentlich idyllische haben, ist immer so eine gewisse unterschwellige Düsterkeit präsent. Man hat immer so ein leicht erdrückendes Gefühl. Es ist nicht wirklich heimelig.
Mhm.
Wie hast du diesen Ort gefunden, an dem du drehst, wo du sagst, das ist das Richtige? War das alles ein Ort oder waren das verschiedene Schauplätze an verschiedenen Orten?
Also ursprünglich war im Drehbuch dieses Haus, das sie erbt, nicht im Ort drinnen. Und ich habe dann irgendwann einmal im Halbschlaf mich erinnert an diesen Ort, in dem ich schon mal gedreht habe, nämlich Spuren des Bösen, so eine Fernsehreihe mit Herrn of Earth. Und dieser Ort ist einfach so besonders, weil er sozusagen, du siehst in einem Bild sozusagen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also es gibt so eine Autobahnbrücke, die über diesen Ort drüber geht, wo du einfach das Gefühl hast, das Leben fährt an diesem Ort vorbei und dort ist die Zeit stehen geblieben. Und Berlin war insofern, obwohl ich muss gestehen, nachdem wir keine Förderung aus Berlin bekommen haben, haben wir Berlin-Wien gedreht. Und Berlin ist ja sozusagen eine Großstadt, die sich in den letzten 30 Jahren ja unglaublich verändert hat und die einfach für sozusagen auch eine Weltoffenheit und für was anderes steht. Und dann kommt die Hauptfigur einfach in diesen kleinen, merkwürdigen Ort. Und während des Location Scoutings haben wir dann, da gab es mitten im Ort so dieses große, massive, gelbe Haus. Und wir haben uns das eigentlich nur angeschaut, um zu schauen, ob wir da irgendein Set reinbauen. Und waren eigentlich schon mit dieser anderen Villa fast handelseins. Und dann bin ich reingegangen in dieses Haus und dann sagt der Hausbesitzer, ja, da war die Praxis von meinem Vater, hier war das Wartezimmer, da ist die Hausapotheke und da hinten ist auch noch die Dunkelkammer, die er gehabt hat. Und plötzlich ist mir der Atem weggeblieben, weil ich so das Gefühl hatte, Realität und Fiktion überschneiden sich in einer Weise, die einfach wirklich unheimlich war. Und was dann noch dazugekommen ist, weil in dem Film geht es ja auch ganz stark metaphorisch auf uns Unterbewusstsein und die Hauptfigur ja dann durch irgendwelche Stollen sich bewegt. Über die Straße drüber war eine Garage, die hast du aufgemacht, bist durch eine Tür gegangen und warst auf einem Stollen drinnen. Also dieser Ort hat so viel mitgebracht an Dingen, die im Drehbuch irgendwie gefordert und gestanden sind, dass es wirklich unheimlich war.
Und da wir gerade von Settings reden und du ja auch schon erzählt hast, dass ihr sehr viel so vor Ort vorgefunden habt, geht das auch für die Inneneinrichtung, für die Interieurs, weil man da wirklich teilweise, also ich zumindest das Gefühl hatte, man steht da jetzt im Wohnzimmer der eigenen Großeltern und konnte auch ganz viele Dinge so wiedererkennen, sowohl von der Ära als auch stilistisch. Es hatte auch eine ganz große Authentizität, dass man dieses leicht vergilbte, leicht ramschige da hat. Trotzdem ist es aber auf eine gewisse Weise fein sauber. Also wie habt ihr das so kreiert? Habt ihr da ganz viel schon tatsächlich so auch in der Inneneinrichtung vorgefunden?
Nein, also das ist alles total gestaltet. Also wir haben sozusagen die Basis des Hauses haben wir genützt und die Atmosphäre des Hauses haben wir genützt, aber unser Szenenbildner, der Klaus Rudolf Ammler, der mit dem ich auch das Finstere Tal gemacht hat, der hat alles gestaltet und das ist auch seine große Kunst, dass er die Sets so nicht baut, sondern designt, dass man einfach das Gefühl hat, du gehst eben, wie du gerade sagst, in das Wohnzimmer deiner Großmutter oder deines Großvaters. Also es ist das Schwierigste ist einfach sozusagen die Realität, die meistens schwer zu fotografieren ist, so zu gestalten, dass sie ästhetisch erträglich ist und trotzdem authentisch bleibt.
Und diese ganzen alten medizinischen Utensilien, die ja zum großen Teil so wirken, als ob sie irgendwie so 15 Jahre alt war, war das schwer, die zu finden oder war das relativ easy, weil man die alten leichter findet?
Na, also wir haben da einfach ein ganz tolles ein Team gehabt, die einfach wirklich, also es waren Requisiteure, die auch aus Deutschland gekommen sind, die einfach monatelang halt einfach nach den besten Requisiten gesucht haben. Also es war einfach ein sehr kollaborativer Prozess, wo einfach alle das Gefühl hatten, sie arbeiten an einem besonderen Projekt und jeder sein Bestes gegeben hat und einfach da Dinge angeschleppt wurden, wo ich gar nicht gewusst habe, dass es die überhaupt noch gibt.
Wie hast du deine tolle Hauptdarstellerin gefunden? Das ist jetzt ja eine sehr große Rolle für sie auch, die sie hier spielt. Mhm. War das ein langer Castingprozess?
Also ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, 30 oder 40 Schauspielerinnen für die Rolle gecastet und wie dann die Julia zuerst sein Self-Tape geschickt hat, haben wir gedacht, die Frau ist unglaublich spannend. Dann haben wir uns zuerst getroffen, haben über das Buch geredet und mir war das total wichtig, dass sie inhaltlich mit allem einverstanden ist, was da drinnen passiert. Und nachdem wir darüber ein Einverständnis gefunden haben, sind wir dann in den Casting-Prozess gegangen und dann war sie nämlich relativ schnell klar, dass an ihr kein Weg dran vorbeiführt. Und dann mussten wir, nachdem sie festgestanden ist, einfach den Ehemann dazu finden und in diesem Casting-Prozess haben wir uns auch immer besser kennengelernt und einfach, es war mir total wichtig, dass sie mir vertraut als Regisseur und ich ihr sozusagen diese Figur auch überreichen kann und sie damit einfach das macht, was sie jetzt gemacht hat auf der Leinwand. Und wir haben dann, ich habe ja auch die ganzen Schnittfassungen gezeigt und es war mir wichtig, dass ich sozusagen als Mann, der einen Film über eine junge Frau macht, von ihr quasi den Sanktus kriegt, dass das für sie auch einfach alles passt, weil sie ist die Seele und das Gesicht dieses Films und sie musste einfach mit allem einverstanden sein.
Was mich fast noch mehr beeindruckt hat, muss ich sagen, waren aber diese Nebendarstellerinnen, weil die so eine unheimliche Präsenz haben und gerade dieses ganz diffizile Vermitteln, dieses, was creepy, aber auch freundlich ist, sodass man immer im Ungewissen ist und hinter jedem Lächeln eine Gefahr vermutet, aber gleichzeitig keinen Anhaltspunkt hat. Und davon habt ihr ja, ihr habt ja bestimmt ein halbes Dutzend dieser Darstellerinnen gefunden, die das ganz wunderbar vermitteln und da alle eine sehr präsente, aber kleine Rolle haben. Wie habt ihr das gemacht? Auch, dass die so toll zusammen funktionieren und keiner der anderen irgendwie, dass die Show spielt, aber alles als Einheit funktioniert.
Nein, es ist, ich habe mit der Gerti Drassel ja schon beim Wunder von Kärnten zusammengearbeitet, die Tante Paula spielt und das ist einfach eine großartige Schauspielerin, die einfach mit einem Halbton in der Stimme die Temperatur im Raum verändern kann. Und die Maria Hofstetter, die hatte das erste Mal das Vergnügen, mit ihr zu arbeiten, die ist ja auch ein wirklicher Star in Österreich. Die bringen, also die beiden zum Beispiel, bringen was unglaublich Authentisches mit. Und auch die Inge, ich will jetzt nicht alle runterbeten, aber es war einfach ein unglaubliches Vergnügen, mit diesen Frauen zusammenzuarbeiten, die sich untereinander einfach extrem gut verstanden haben und einfach auch alle sozusagen so jemanden kennen, den sie dargestellt haben. Und es ist irgendwie diesen schmalen Grat zu finden zwischen eben authentisch und unheimlich oder das kann ja auch ganz schnell drüber sein und dann wird's lächerlich. Und da haben die einfach eine unglaubliche Sensibilität gehabt.
Und die Zeit läuft uns weg. So ist es halt immer bei Filmfestivals. Wir haben schon das Signal gekriegt, aber eine Frage muss ich auf jeden Fall noch stellen. Hast du denn schon ein weiteres Projekt, an dem du arbeitest? Ja, dazu sprechen möchtest.
Ja, es gibt ein Projekt, das heißt die Berufung, das ist jetzt gerade in der Finanzierungsphase. Das wird ein wahrscheinlich rein deutscher Kinofilm, also da bitte die Daumen halten, dass die Finanzierung da zustande kommt und dann drehe ich jetzt wieder fürs Fernsehen Spuren des Bösen. Das ist die Reihe mit dem Heino Ferch fürs ZDF und dann bereite ich noch einen Langfilm vor und dann schreibe ich an einer Miniserie und dann bereite ich arbeite ich an einem Remake von dem Maria Schell-Film Die letzte Brücke. Und genau, also mir wird nicht fad.
Also du hast sehr, sehr viel zu tun. Und wäre das richtig, wenn man sagt, dass der Film auch so ein bisschen Rückkehr zum Kino ist? Denn das
absolut,
sind ja doch einige Kinoprojekte.
Absolut. Also ich habe nach dem finsteren Tal, das hat ja 10 Jahre jetzt gedauert, sozusagen wieder den richtigen Stoff zu finden. Und ich merke einfach, dass das Kino ist irgendwie schon der Ort, wo mein Herz am stärksten schlägt und wo ich einfach in den nächsten Jahren einfach schauen möchte, dass ich so viel wie möglich wieder im Kino machen darf.
Wunderbar, das ist ein perfektes Schlusswort, dann will ich dem gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich bedanke mich bei Andreas Porchaska.
Ja, danke. Übrigens ein tschechischer Name.
Ah ja, ja, peinlich, dass ich es dann nicht kann, ja, aber gut. Das finstere Tal, jetzt auf der Berlinale noch im Panorama zu sehen.
Das finstere Tal nicht.
Nein, Blödsinn, ja. Jetzt ist alles verloren, jetzt alles vorbei. Welcome Home Baby, jetzt auf der Berlinale noch im Panorama zu sehen. Der Eröffnungsfilm, er hat hier noch ein paar Publikumsvorführungen. Er wird auch einen deutschen Kinostart kriegen. Dann lest ihr noch mehr darüber bei uns, beim Movie Break.